Ja, der Predigttext steht für heute im 2. Mose Kapitel 34, die Verse 4 bis 10, und ich lese nach der guten Nachricht. Mose machte die beiden Steintafeln zurecht und nahm sie am nächsten Morgen mit auf den Berg, wie der Herr es befohlen hatte. In einer Wolke kam der Herr auf den Berg herab und stellte sich neben Mose und rief seinen Namen aus. Er ging an Mose vorüber und rief: Ich bin der Herr. Ich bin da ist mein Name. Ich bin ein Gott voller Liebe und Erbarmen. Ich habe Geduld, meine Güte und Treue sind grenzenlos. Ich erweise Güte über Tausende von Generationen hin. Ich vergebe Schuld, Verfehlung und Auflehnung. Aber ich lasse auch nicht alles ungestraft durchgehen. Wenn sich jemand gegen mich wendet, dann bestrafe ich dafür noch seine Kinder und Enkel bis ins dritte und vierte Glied. Da warf sich Mose anbetend vor dem Herrn nieder. Mose sagte: Herr, wenn ich in deiner Gunst stehe, dann sei doch in unserer Mitte und zieh mit uns in das Land. Es ist ein widerspenstiges Volk, aber vergib uns unsere Schuld und unseren Ungehorsam und nimm uns als dein Volk an. Darauf sagte der Herr: Ich schließe einen Bund mit euch und werde vor euren Augen Wunder tun, wie sie noch niemand vollbracht hat unter allen Völkern der Erde. Das ganze Volk, in dessen Mitte du stehst, soll meine Taten sehen. Furcht und Staunen erregend werden die Wunder sein, die ich für euch tun will.
Bitte nehmt Platz. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns einen Augenblick still werden und um Gottes Segen für sein Wort bitten. Lieber Tobias, darfst du die Präsentation starten? Wer seine Bibel mit aufschlagen will, gerne 2. Mose 34, dass wir uns an Gottes Wort gut orientieren können. Also, mit den Konfirmanden habe ich immer so einen Flipchart vorne. Und wenn wir uns Gott nähern, dann schreibe ich da immer mal drauf, Gott ist und 3 Punkte. Und dann sammeln wir mal so ein bisschen, wie Gott ist. Weißt du es? Ich habe das für diesen Gottesdienst jetzt nicht geplant, weil ich dachte, dann dauert das zu lang. Aber man kann ja mal in seinem Hinterkopf überlegen, was würde ich da draufschreiben? Wie ist Gott für mich? Ich bin mal ganz ehrlich, wenn man so ein Spiel spielt und mal sammelt, wer und wie Gott ist, wie wir uns Gott vorstellen, dann kommt nicht immer die Wahrheit aufs Papier, sondern manchmal auch ein Wunsch. Ein Wunschdenken. Weil Gott wäre für mich am besten so und so und ich würde mir Gott am liebsten so und so vorstellen und ich habe schon mal gehört, Gott ist so und so. Wenn man wirklich wissen will, wie Gott ist, an den die Kirche glaubt, wie der Vater Jesu Christi ist, der Jesus auf diese Welt gesandt hat, dann muss man in die Bibel schauen. Wenn wir unsere lehrlichen Glaubenskurse halten, und einige von euch haben ja schon mal daran teilgenommen, dann schauen wir uns gern das Gleichnis vom verlorenen Sohn an aus Lukas 15. Da hat Jesus eine tolle Beispielsgeschichte erzählt, um deutlich zu machen, so könnt ihr und dürft ihr euch Gott, meinen himmlischen Vater, vorstellen. Heute drehen wir die Uhr nochmal 1200 Jahre vorher zurück und schauen ins zweite Buch Mose, in diese alte Geschichte, wie Mose Gott erlebt hat. Und können ganz, ganz ursprünglich erkennen, wie Gott ist. Ich gebe zu, dass diese Verse, die wir heute bedenken, nicht allumfänglich Gott darstellen. Da müssen wir schon die ganze Bibel lesen und da gibt es noch viele Facetten. Aber ich würde gern bei diesen Versen bleiben, damit wir uns nicht verzetteln. Die nächste Folie. Ich muss kurz erzählen, was hier passiert ist, 2. Mose 34. Manche von euch wissen es ja, dass da hinten soll der Berg Sinai sein. Das ist in der Wüste zwischen Ägypten und Israel. Man ist sich nicht 100%ig sicher, dass der Hügel da wirklich Sinai ist, aber man hat in Ausgrabungen gefunden, das Katharinenkloster am Fuße des Berges. Vieles spricht dafür, dass es ziemlich gut dieser Berg sein kann. Man kann sich schön vorstellen, dass das Volk Israel da lagert, nachdem sie das Rote Meer durchschritten sind und Pause machen. Und jetzt kommt es zum großen Act, nämlich Gott möchte einen Bund schließen mit Israel. Und der Mose ist dazu auf den Berg gestiegen, weil Gott ihm dort diese 10 Gebote auf die 2 Steintafeln schreibt, die er mit runterbringen soll. Meine Konformanten stöhnen immer, wenn sie die 10 Gebote auswendig lernen müssen. Aber ich sage mal, Leute, das sind 2 Hände voll Gebote, wenn ihr heute Jura studiert. Alter Schwede, da habt ihr regalmeterweise Literatur oder nur noch im Internet Paragraphen ohne Ende, wenn man wissen will, was man tun und lassen darf und was nicht. Gott hat es einfach mit uns Menschen gemacht. Der sagt, ich gebe euch 10 Regeln und liebe Leute, wenn wir die einhalten würden, wenn wir wenigstens diese 10 Regeln halten würden, die unser Zusammenleben mit Gott und untereinander bestimmen, dann ging es uns viel, viel besser auf die. Und diese Steintafeln waren für Israel wichtig, weil es hat den Bund besiegelt zwischen Gott und seinem Volk Israel. Daran wollten sie sich halten und die kamen auch in die sogenannte Bundeslade. Das ist eine Holzkiste, ein bisschen vergoldet, hat Israel immer mit sich rumgetragen und in ihr Allerheiligstes gestellt, weil sie sagen, diese Steintafeln, diese 10 Gebote, wenn wir die einhalten, dann ist Gott unser Gott, dann ist der Bund mit Gott besiegelt. Jetzt war der Mose über einen Monat auf dem Berg da oben. Und das Volk Israel, naja, die wussten nicht so richtig, wie ist Gott? Wer weiß, ob das so stimmt, was der Mose uns von Gott erzählt? Och, wir machen uns mal selber ein. Da haben wir wenigstens was zum Angucken. Weil der Mose sagt immer, ihr könnt Gott nicht sehen, ihr sollt euch da kein Bild machen. Und da haben sie so Marketten und Ringe zusammengelegt, haben ein bisschen Feuer gemacht, ein bisschen was eingeschmolzen, haben sie schönes goldenes Kalb gebrutzelt. Und haben schön gegossen, in die Mitte gestellt. Der Mose kam immer noch nicht, haben sie da eine Orgie gefeiert, eine Party und haben das goldene Kalb angebetet. Haben sich ihren eigenen Gott zurecht gebastelt, wie sie ihn gerne hätten. Und dann kommt Mose nach 6 Wochen vom Berg mit den 2 schweren Steintafeln. Und könnt ihr euch vorstellen, der läuft so blutrot an, ne? Von unten nach oben, wie man es im Trickfilm darstellt. Lässt die Steintafeln fallen, die zerbröseln. Und er schimpft mit dem Volk, wie sie das doch so machen können. Dass sie ihm nicht glauben, dass sie diesem Gott nicht vertrauen oder sich selber einen Gott machen, wie sie ihn gerne hätten. Mensch, das war ein heiliger Moment. Gott will einen Bund mit uns schließen. Das ist ja so, wie wenn deine Braut in der Hochzeitsnacht fremd geht. Das ist hier der Ort, wo Gott mit seinem Volk Israel einen Bund schließen will. Und Mose hat viel zu beten und viel zu ringen. Und dann kommt es jetzt zu unserer Geschichte, 2. Mose 34, dass Gott sich erbarmt und vergibt und sagt, Neustart, Reset-Taste, wir machen das Ding nochmal. Mose, bring mal 2 Steintafeln mit auf den Berg, komm wieder zu mir, wir fangen nochmal von vorne an. Und jetzt kommt der Mose auf den Berg Sinai zum zweiten Mal. Und man muss wissen, was da vorhergelaufen ist, weil jetzt begegnet ihm Gott auf dieser unterschiedlichen Weise und das wird ein bisschen deutlich, wie und wer Gott ist. Zumindest ein paar Facetten. Die nächste Folie bitte. Ihr könnt nachlesen im Vers 5. Es ist wie ein Nebel. Der Mose kommt hoch und spürt, wie sich eine Wolke um ihn legt und dass er Gottes Gegenwart wie von einem Bergnebel einer Wolke spürt. Ich dachte, das ist vielleicht ein Bild, das kennt ihr alle, wart schon mal in Alpen wandern und wenn es dann so im Herbst ist, dann sind die Wolken auch mal tief, man läuft da so durch, das kennt ihr vielleicht alle. So beschreibt das Mose, so habe ich das erfahren, Gottes Gegenwart war da, aber ich konnte sie nicht greifen. Ich konnte es nicht fassen, aber ich habe es gespürt, Gott ist da. Ich habe was gesehen, ich habe was gefühlt. Ich glaube, viele Menschen von uns kennen das, dass Gott ihnen mal nahe gekommen ist. Kann sein, du warst mal wandern auf den Bergen und standst auf dem hohen Felsen, hast so weit geschaut auf die schneebedeckten Berge oder die glasklaren Bergseen und hast so einen heiligen Moment gespürt. Ich bin als Mensch so klein, so verletzlich, so lächerlich und spiele mich so fett auf. Dieser große Gott hat das ja alles gemacht. Manche erleben so eine Gegenwart Gottes auch woanders, auf einem Spaziergang, wenn sie sich mal richtig vor Gott ausgekotzt haben. Oder dass sie einen Bibeltext lesen und ein Vers irgendwie in ihrem Herzen was zum Klingen bringt. Es wird irgendwie warm ums Herz, weil dieses Wort tröstet. Das ist eine Zusage, die gerade richtig ins Schwarze trifft und ich mich daran festhalten kann, an dieser Zusage Gottes. Und ich merke, das ist nicht bloß ein toter Buchstabe da, gedruckt auf Papier, sondern da spricht jemand zu mir. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast oder du warst hier vorne beim Abendmahl und die Mitarbeiter haben dich gesegnet oder du hast Jesu Leib und Blut empfangen und hast gespürt, dass es nicht wie immer, irgendwie ist Gott da. Manchmal erlebt man das auch in einer Lobpreiszeit, wenn man sich ganz doll Gott öffnet und sich ihm öffnet, dass man eine Atmosphäre spürt, hier ist der Heilige Geist, hier ist Gott gegenwärtig. Mose macht deutlich durch die Beschreibung, es ist nicht verfügbar. Ich kann die Wolke nicht machen. Ich kann den Morgennebel nicht machen. Ich kann Gottes Gegenwart nicht erzwingen. Ich kann mich nur dafür öffnen. Ich kann sie suchen. Ich kann darum bitten. Es bleibt am Ende Geschenk. Und dieser große Gott bleibt für uns auch nicht greifbar. Ich kenne viele Menschen, die sagen, also wenn Gott dieses und jenes nicht tut und wenn dieser Gott da und dort nicht eingreift, dann glaube ich eben nicht an ihn. Dann kann es den nicht geben. Da strafen sie Gott, dass sie nicht an ihn glauben. Aber Gott ist trotzdem. Sie können ihn nicht verstehen und wir können ihn nicht bis ins Letzte begreifen. Gott ist. Die nächste Folie. In Vers 6. Vielleicht habt ihr es noch im Ohr, wie es uns die Christine vorgelesen hat. Da kommt ihm Gott entgegen und spricht seinen Namen, also Mose, und er geht an ihm vorüber. Schon in dieser alten Geschichte spürt Mose, Gott möchte eine Beziehung zu mir. Er nennt mich beim Namen. Für uns Christen ist ja Gott in sich schon Beziehung. Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist in seiner Trinität. Und dieser dreieinige Gott möchte auch mit dir Beziehung haben. Die geht nicht jeder Mensch ein. Manche haben so einen heiligen Moment und ich bin fest davon überzeugt, dass dieser Schöpfer, der gerne möchte, dass jedes seiner Geschöpfe glaubt an ihn, dass er jedem von uns vielleicht sogar mehrere solche Berührungen im Leben schenkt. Und jetzt kommt es darauf an, ob wir diesen Gott, der uns entgegenkommt, wahrnehmen, ob wir innehalten, ob wir in die Beziehung, die er mit uns haben will, eintreten, ob wir ihn berühren. Ich mache dir Mut, wenn Jesus, wenn Gott dich anspricht, rede mit ihm. Vertrau dich ihm an. Er kommt dir entgegen. Er will eine Beziehung zu dir. Der will mit dir ins Gespräch kommen. Das ist doch überall in der Bibel so. Schon bei Adam und Eva, als die von der verbotenen Frucht gegessen haben, kommt Gott auch noch in das Paradies und fragt Adam, wo bist du? Was hast du gemacht? Hier, das Volk Israel hat Gott schwer enttäuscht, trotzdem kommt Gott entgegen. Zum zweiten Mal versucht er, den Bund mit Israel zu schließen. Der christliche Gott ist ein Gott der Beziehung. Es gibt viele Religionen auf dieser Welt, da ist dieser Gott eher sächlich, sachlich, weit weg und mächtig und so herrschig. Aber der christliche Gott ist ein Gott, der dich beim Vornamen nennt, der wissen will, wie dir es geht. So wie Jesus sich jedem Einzelnen zuwendet und ihn fragt, was willst du, dass ich dir tue? Sie aus der Masse rausnimmt, ein persönliches Gespräch führt, denn er möchte sie ganzheitlich segnen und heilen. Das dritte, die nächste Folie, wie sich Gott zeigt im Vers 6. Hier sagt Gott dem Mose noch einmal seinen Namen, so wie er schon an dem brennenden Dornbusch in 2. Mose Kapitel 30 ihm offenbart hat. Jahwe, das sind die hebräischen Buchstaben, liest man von rechts nach links. In euren Bibelausgaben, die ihr zu Hause habt, wenn im Alten Testament dort dieses Ursprungswort für Gott Jahwe steht, wird das meistens mit 4 großen Buchstaben Herr übersetzt. Weil die Juden haben sich nicht getraut, Gott bei seinem Namen zu nennen, das war ihnen zu heilig. Sie haben an dieser Stelle immer Adonai, mein Herr, gelesen. Jahwe. Die Dozenten haben sich viel Mühe gegeben, das Wort zu übersetzen. Das lässt sich aus dem Hebräischen nicht eindeutig ins Deutsche übertragen. Es hat etwas mit Sein zu tun. Deswegen ist ja Gott ein Gott, der ist. Die Christine hat es uns vorgelesen. Gott sagt, ich bin, der ich bin. Ich bin. Gott ist. Ob du ihn haben willst oder nicht, ob du mit ihm lebst oder nicht, ob du mit ihm im Gespräch bist oder nicht, ob du ihn so haben willst, wie er nun mal ist, oder ob du ihn gerne anders hättest, das spielt alles keine Rolle. Gott ist. Und für Gott tickt auch keine Uhr, kein Geborenwerden oder Sterben. Gott ist ewig. Er war schon ewig und wird auch ewig sein. Das können wir mit unserem kleinen Verstand nicht greifen. Gott ist. Und das Schöne ist, dass man dieses Wort auch noch weiter übersetzen kann mit zum Beispiel, ich bin da. Gott ist da. Das ist doch meine Ansage hier in dieser Geschichte. Da hat das Volk Israel einen anderen Gott angebetet, hat den Bund mit Gott gebrochen, bevor er überhaupt in Gang gesetzt wurde. Und Gott ist trotzdem noch da. Er vergibt. Er vergibt gern. Er fängt wieder von vorne an. Auch wenn du in deinem Leben was versemmelt hast, wenn in deinem Leben was zur Bruch gegangen ist, eine Beziehung oder du Fehler gemacht hast, du brauchst keine Angst haben, dass Gott jetzt weg ist und dir den Rücken kehrt. Gott bleibt da. Und wenn du mit ihm das Gespräch weitersuchst, um Vergebung bittest, wirst du merken, Gott verlässt dich nicht, wenn du ihn nicht verlässt. Man kann das Wort auch übersetzen mit, dass der Gott ist, der da war und der da sein wird und der heute ist, für alle Ewigkeit. Egal, ob du an ihn glaubst oder nicht, egal, ob Gott du gerne anders hättest, als er ist, egal, ob du dich über Gott ärgerst oder ihn anbetest, egal, ob du Gott gegenüber gerade schmollst, Gott ist. Und gerade nachdem Israel Gott enttäuscht hat, bleibt er der Daseinende. Die nächste Folie. Viertens, Gott ist weder ein gutmütiger Opa noch ein launischer Tyrann. Gott stellt sich selber vor. Er sagt, ich bin barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Ich vergebe Schuld, Vergehungen und Sünde. Das sagt Gott hier auf diesem Hintergrund, dass Mose zum zweiten Mal bei ihm ist. Gott vergibt. Und das wird in Jesus Christus besonders deutlich, weil dann 1200 Jahre später Gott sagt, die Menschen fallen immer wieder ab, die Menschen kriegen es nicht hin, meine Gebote zu halten, mir treu zu bleiben. Deswegen werde ich Mensch in Jesus und bezahle mit meinem Leben für das, was mich von den Menschen trennt. Ich bringe die Sühne für all die Schuld. Aber mit dieser Beschreibung erschöpft sich Gottes Wesen nicht. Denn Gott sagt auch in diesem Satz, ich lasse nichts ungestraft und suche die Sünde der Menschen heim bis in die vierte Generation. Gott ist ein gerechter Gott. Ich habe das hier in der Mitte mal aufgemalt. Vielleicht könnt ihr nachher, wenn wir zum Abendmahl kommen, hier mal in den Mittelgang gucken. Hier vorne links habe ich da genau 4 Zentimeter, ich habe das schön ausgemessen, der etwas dickere Streifen, da habe ich Fluch draufgeschrieben. Also für eine Generation ist immer 1 Zentimeter bei mir ausgemessen. Dass Gott hier bis in die 3. und 4. Generation manchmal einen leiden lässt unter der Schuld der Vorfahren. Die Theologen nennen das Erbsünde, dass wir verstrickt sind in Schuld. Aber Gott sagt im selben Satz, dass er den Segen von gottesfürchtigen und gläubigen Menschen weitergibt bis in das 1000. Glied, in die 1000. Generation. Und so habe ich nämlich mal hier eine ganze Menge Zentimeter aufgemalt, bis wohin der Segen geht, bis da zur Eingangstür. Und ich möchte, dass ihr euch das mal ein bisschen auf euch wirken lasst. Wie viel Gerechtigkeit und Strafe und wie viel Segen hier gegenüberstehen. 3. und 4. Generation bis zur 1000. Generation. Vielleicht wird es am deutlichsten beim Fluch der Scheidung. Ich will niemanden verurteilen. Wer lange verheiratet ist, weiß, dass es immer in einer Ehe auch mal Momente gibt, wo man alles hinschmeißen würde, nochmal von vorne anfangen würde, dass man versuchbar ist, weil man vielleicht irgendjemand begegnet, der es einem gerade warm ums Herz macht. Und es kostet immer Kraft, Ehe zu pflegen und zur Ehe zu stehen. Aber wenn eine Ehe zerbricht, ihr Lieben, dann merkt man am meisten, wie schwer das ist für die Generation drüber, die als Eltern mitleiden. Für die Generation drunter, deren die Geborgenheit zu Hause wegbricht, weil die Kinder auf einmal nicht mehr Mama und Papa zu Hause haben, sondern hin und her gereicht werden. Und weil sie vielleicht aus dem ganzen Dilemma auch eine gewisse Beziehungsunsicherheit mit in ihre Ehe nehmen. Kann mein Partner mir treu bleiben? Bin ich überhaupt liebenswert, dass man mir treu bleiben kann und dass man in versuchten Momenten sich für die Treue entscheidet und nicht für die schönere und schnellere und bessere? Und da merkt man, wie das die Generationen erschüttert, wenn eine Ehe kaputt geht. Und wie schwer das ist für die Kinder, wieder Vertrauen zu finden und Geborgenheit. Da merkt man, dass dieser Knacks im Leben Auswirkungen hat. Und dieser gerechte Gott will sagen, es ist keineswegs egal, wie du lebst. Ob du lügst oder nicht lügst. Ob du stiehlst oder nicht stiehlst. Es ist keineswegs egal. Es zerstört die Gesellschaft. Es geht Vertrauen kaputt, wenn du nicht die Wahrheit sagst. Es hat Auswirkungen auf deine Mitmenschen, wenn du Gottes Gebote nicht achtest. Es macht was. Es hinterlässt Spuren. Du verletzt dadurch andere Seelen, die wieder daran zu knabbern haben. Und wir alle kennen ja Dinge und Verletzungen, die andere Menschen uns zugefügt haben, für die wir gar nicht können, wo wir völlig unschuldig sind, aber die uns gebrochen haben, verletzt haben, mit denen wir ein Leben lang zu knuspern haben. So ist das. So sind wir. Aber dieser Gott sagt, trotz dieser Ernsthaftigkeit der Erbsünde und des menschlichen Zerbruchs, mein Segen ist ums 1000-fache stärker und ich bin da. Vielleicht wird es gerade am Kreuz besonders deutlich, dass Gott sagt, Vergebung ist keine einfache Sache. Es gibt keine billige Gnade. Schuld muss gesühnt werden. Und am Kreuz von Golgatha wird dieser Fluch über unsere Sünde deutlich. Und Jesus kann mit seinem Leben diesen Fluch brechen. Im Namen von Jesus Christus, so wie wir es heute gesungen haben, ist Freiheit, ist Vergebung, ist Heilung zu finden. Gott hat selber diesen Fluch auf das Holz gelegt, an das Kreuz von Golgatha genagelt, damit du frei wirst. Die nächste Folie. Und wie endet diese Begegnung dort auf dem Berg Sinai zwischen Mose und Gott? Mose fällt auf die Knie. Er wirft sich auf den Boden. Er spürt diesem heiligen Gott gebührt Ehrfurcht, Achtung. Dem muss ich alles zollen, was einem Gott gehört. Und er wirft sich auf den Boden. Wann hast du das letzte Mal vor Gott gekniet und gesagt, du Gott, du bist heilig, du bist da und ich bin dir nicht so unwürdig, dass du mich nicht beim Namen nennst, eine Beziehung mit mir haben willst? Du hast Jesus am Kreuz sterben lassen, damit ich nicht mehr für meine Schuld in die Hölle muss, sondern auferstehen darf in deine Herrlichkeit. Danke Gott, dass du gerecht bist und dass dein Segen ums Vielfache stärker ist als Fluch, als der Fluch der Sünde. Als Mose dort vor Gott auf dem Boden liegt, kommt es zu diesem Dialog, dass Mose sagt, Gott, wenn du so bist, dann vergib deinem Volk Israel und werde unser Gott, geh den Bund mit uns ein. Und Gott verspricht, ich werde den Bund mit euch schließen und ihr werdet Wunder erleben, von denen man noch lange danach erzählt. Ich wünsche dir so ein Leben mit diesem großen Gott, voller Ehrfurcht, voller Wunder und voller Gewissheit, dass Gottes Vergebung und sein Segen mit dir ist. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.